Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ein Klavier ist ein Klavier ist ein Klavier. Von wegen. Für Volker Bertelmann, Jahrgang 66, ist das Klavier eine Spielwiese für allerhand Experimente. Unter seinem Künstlernamen Hauschka gilt er als Popstar des präparierten Pianos. Tischtennisbälle, Tic-Tac-Packungen, Radiergummi und Butterbrotpapier. Nur eine kleine Auswahl der Utensilien, die Hauschka im Klavier verbaut. Das sieht nicht nur komisch aus, das klingt auch schön seltsam. Volker Bertelmann hat seine Klangexperimente schon auf diverse Alben gepresst und macht mit seinen Accessoires regelmäßig die Klaviere in Clubs, Kirchen und Konzertsälen auf der ganzen Welt unsicher. Wenn das der Orchesterwart sieht. Heute Abend präpariert Hauschka das Klavier im Schauspiel Leipzig. Jetzt ist er zu Gast bei Detektor FM.
Hallo Volker, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Hallo. Na, was sagt denn da der Orchesterwart, wenn du da an einem Klavier rummodellierst? Sagt er, um Gottes Willen, was tust du da?
Nee, der steht gerne mal daneben und guckt sich das an und ist natürlich vorher ein bisschen nervös. Aber selbst letztens, als ich im Gewandhaus gespielt habe, was ja schon auch ein Ort ist, wo sehr darauf geachtet wird, dass die Instrumente in gutem Zustand sind, war das kein Problem, weil ich bin natürlich daran interessiert, wiederzukommen. Und wenn ich daran nicht interessiert wäre, könnte ich ja mit dem Instrument machen, was ich will. Ne?
Sehr gut. Nur mal für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was ist denn so ein präpariertes Klavier? Was machst du da?
Ein präpariertes Klavier ist im weitesten Sinne, du benutzt den Klang des Klaviers an sich und arbeitest mit Tönen, die auf die Klavierseiten sozusagen aufgesetzt werden, indem du Materialien nimmst, die entweder sehr leicht sind, dadurch verändern sie den Klang, sie vibrieren auf der Seite, sie springen auf der Seite. Ich benutze zum Beispiel auch so Radiergummis, die so sind wie so Knete, ne? Diese Art Eraser nennt man die, die benutze ich zum Beispiel, um auf Saiten zu drücken und dadurch entsteht ein Klang wie, als wäre es eine gezupfte Gitarre. Also man kann den Klang der Saiten natürlich mit allen möglichen Materialien verändern. Und wenn du das auf verschiedenen Saiten gleichzeitig machst, klingt es plötzlich wie eine Band vielleicht, also wie was mehrere Instrumente gleichzeitig ist.
Kommen wir mal vom Klavier zu deiner Person. Mit 9 hast du Klavierunterricht bekommen. Irgendwann konntest du dann die Bach-Kadenzen auswendig. Hast auf der Orgel deiner Oma die Rolling Stones gespielt. Das hätte ich ja gerne mal gehört. War dir irgendwann das Klavier an und für sich zu langweilig?
Das war mir schon relativ früh zu langweilig. Ich habe eigentlich schon, nachdem ich mit 9 Jahren angefangen habe, war ich schon so weit mit 12, dass ich irgendwie, das war auf dem Land in einem kleinen Dorf, da gab es nur einen Klavierlehrer, der war leider dann nicht mehr so gut, also mir weiteres beizubringen. Ich konnte dann eigentlich schon ziemlich viel, was er mir beibringen konnte. Und dann war ich eigentlich relativ schnell mit Synthesizern beschäftigt und mir war das Klavier an sich als Instrument sehr lieb, aber ich wollte das verändern und habe dann einen Test mal gemacht, kann ich mich dran erinnern als Kind, dass ich lauter Reißzwecken in die Klavierhämmer gedrückt habe und dadurch kriegte das so einen Spinett-Klang. Und das hat meine Mutter halt mitbekommen und hat dann mir gesagt, nee, das geht so nicht. Also wir müssen die Haltung bewahren.
Ne? Mit den Konventionen gebrochen.
Genau, das geht gar nicht. So, dann habe ich das dann sein lassen und habe das über Jahre vergessen. Und eigentlich jetzt erst, als ich mit Hauschka angefangen habe, da war das so, da wollte ich gerne elektronische Musik machen mit einem akustischen Instrument und da kam mir die Idee, ach ja, du kannst ja einfach den Sound verändern, das hast du ja schon mal gemacht. Und das hat aber eine sehr alte Tradition, also eine alte Geschichte. Es gibt schon seit Anfang des 19., also seit 1900 sozusagen, gibt es das präparierte Klavier und es war immer auch ein gewisser Punk-Aspekt darin enthalten.
Okay, und jetzt packst du ja auch so einiges da rein in das Klavier. Das sind zum Beispiel Tischtennisbälle oder du sagtest auch dieser Radiergummi.
Ja.
Wie kommst du darauf, genau diese Utensilien zu wählen? Also sind das manchmal Unfälle, ist das Zufall oder ist es ganz gewählt, dass du einen Ton vielleicht im Kopf hast und dir so denkst, damit könnte ich das vielleicht erzeugen?
Es ist beides. Also eigentlich ist es so, es ist wie eine große Spielwiese, auf der man plötzlich merkt, man hat unendlich viele Möglichkeiten. Also du kannst eigentlich mit jedem Millimeter der Position des Präparats sozusagen, ändert sich jedes Mal der Klang, also komplett. Und der Zufall spielt natürlich eine ganz große Rolle und ich bin ein großer Fan davon. Also zum Beispiel das heutige Konzert, was wir haben, das besprechen wir erst gleich. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, was wir heute machen.
Oh, das ist aber spannend.
Das ist total spannend. Und das ist für mich auch ganz toll, weil ich gehe eigentlich jeden Abend auf die Bühne mit dem Gefühl, okay, mal sehen. Und ich finde halt, das Schöne daran ist, dass das Risiko, das spürt das Publikum auch. Und das ist sowas, was ich zurückbekomme, also wo einfach gemerkt wird, ah ja, da ist eine Einmaligkeit im Raum, die man so eigentlich nicht nochmal hört. Und das ist eigentlich sehr, also für alle Beteiligten sehr schön.
Dann die Frage, darf der Zuschauer es vielleicht auch in dem Sinne einmalig machen, wenn er vorschlägt, hier, ich habe die Kette von meiner Oma, die ist aus Bernstein oder so, hängen die doch mal da mit rein. Also, dass der Zuschauer vielleicht selbst mit agieren darf, wenn das so spontan
manchmal,
ist?
Ja, manchmal haben wir das, also mache ich das. Das Problem ist, das ist ja keine Spielshow in dem Sinne. Also, ich mache das total gerne. Also, gerade zu manchen Konzerten bringen mir Leute was mit. Manchmal kann ich das an dem gleichen Tag noch benutzen, wenn ich das ganz toll finde oder so. Mir hat mal einer eine ganze Sammlung von kleinen Metallblättchen mitgebracht. Das war super, das habe ich sofort benutzt. Aber ich mache das jetzt nicht so ritualmäßig wie bei Rocky Horror Picture Show, dass man irgendwie über diesen Film-Events, wo dann Reis geworfen wird oder also wo es immer wieder das gleiche Ritual gibt, sondern ich bin schon daran interessiert, dass es eine ganz gezielte Vorbereitung auf so einen Abend gibt, ne?
Okay, und anstatt nur über Hauschka zu reden, wollen wir natürlich auch mal was von Hauschka hören und deswegen spielen wir jetzt mal vom aktuellen Album A Bonded City den Song Elizabeth Bay. Hauschka war das mit Elizabeth Bay und er ist auch gerade bei uns im Studio. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Elizabeth Bay, wir haben es gerade gehört. Wie gesagt, du modellierst so ein bisschen das Klavier, zum Beispiel bei diesem Lied. Was hast du da getan?
Da habe ich erstmal dieses Grundthema gespielt, das ist dieses Bassthema. Das habe ich mit so Filzkeilen sozusagen bearbeitet, also das Klavier, die Klavierseiten mit so Filzkeilen gedämpft und dadurch klingen die so ein bisschen wie so eine gezupfte Bassgitarre. Und bei dem speziellen Stück habe ich eigentlich sehr viele einhändige Sachen gespielt und habe die übereinander aufgenommen, also Overdubbing gemacht und also das nicht in einem Take gespielt. Vor allem sind da ja auch so viele so repetitive, fast so Synthesizer-artige Linien, die so wie so ein Techno-Synthi sozusagen klingen. Da habe ich zum Beispiel so Plastik-Kaffeebecher benutzt und habe die auf die Seite immer fester gedrückt und dadurch kriegt die plötzlich so einen ganz harten Attack sozusagen und dadurch entstehen so Klänge wie bei einem Synthesizer. Und das alles, manche Sounds habe ich dann in Delay geleitet und das ist zum Beispiel auch im Moment so der Sound, den ich live spiele, manchmal mit einer fetten Bassdrum und dann tanzen die Leute halt am Abend und das Schöne ist halt, dass man das alles mit einem Klavier sozusagen bewerkstelligt kriegt und das macht totalen Spaß, weil du einfach für dich alleine quasi fast wie eine komplette Band arbeiten kannst.
Aber wie genau läuft dann eben dieses Arbeiten ab? Also du hast jetzt das jungfräuliche Klavier vor dir stehen und erklär mal kurz, wie du dann weiter vorgehst.
Ja, ich nehme die Sachen, also ich suche Sachen aus, ich fange an mit einem Grundthema, das kann manchmal mit beiden Händen gespielt sein, es kann auch manchmal so sein, wie es gibt ein Stück auf der Platte, das heißt Krakow, das ist zum Beispiel komplett ein Take, da habe ich nichts dran geändert, aber manchmal merke ich so, ich spiele eine Idee, die gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann nehme ich auf diese Idee eine weitere Idee auf und währenddem ich daran arbeite, verändere ich den Sound. Also ich suche bestimmte Klänge. Zum Beispiel konnte man am Ende sehr viel so ein Getacker hören, wie so eine, eigentlich wie ein Schlagzeug oder wie ein Schlagwerk. Das sind zum Beispiel oft so, da stecke ich so Klarinettensaiten zwischen die Klavierseiten und dadurch kriegen die so einen sehr holzigen Klang, also fast wie ein Holzblock. Und dann versuche ich halt jeden Ton so zu modellieren, dass er mir total gut gefällt. Und ich habe eigentlich ich höre sehr viel Band, weil ich immer schon Rock und Hip-Hop und solche Musik immer gemocht habe und gemacht habe. Höre ich eigentlich immer ganz viel was von dem im Hintergrund. Also ich versuche schon so eine grundsätzliche, so ein Appeal zu haben von Rock- oder Popmusik eigentlich. Ne?
Okay. Du hast jetzt wunderbar beschrieben, wie du dieses Klavier modellierst. Du bastelst ja wahnsinnig viel da dran rum und auch sehr kreativ, muss ich mal so sagen. Da sind Dinge dabei, würde ich nie drauf kommen. Allerdings irgendwann sind sicherlich auch die Grenzen erreicht, was man manuell da dran basteln kann. Da sind wahrscheinlich die Grenzen beim Laptop ein bisschen höher gesetzt, bei der elektronischen Musik. Warum bleibst du trotzdem so beim manuellen Basteln am Klavier?
Ja, erstmal ist das nicht ganz so. Also es ist sehr schwer, da die Grenze zu erreichen. Das ist das Schöne. Es ist eigentlich immer was du immer erweitern kannst. Aber ich bleibe auch beim Klavier, weil es mich beschränkt. Es hat einfach, ich meine, der Computer zum Beispiel als Musikinstrument hat natürlich eine unendliche Vielfalt dann nochmal in den Instrumenten. Aber gerade diese unendliche Vielfalt macht dich natürlich auch sehr sehr entscheidungsunfreudig. Man weiß dann manchmal nicht, was will ich jetzt machen und es ist alles so viel. Und ich versuche dann schon, die Soundwelt so ein bisschen zu beschränken und schreibe ich dann lieber für andere Instrumente was, wie zum Beispiel, als ich fürs MDR Sinfonieorchester jetzt Sachen geschrieben habe, dann möchte ich das gerne so entweder auslagern oder ich schreibe was für andere Instrumente zusätzlich. Aber das Klavier, präparierte Klavier ist eigentlich für mich wie die Klangquelle. Und das mag ich total gerne, dass es so auf der einen Seite begrenzt ist, aber trotzdem ein unendliches Spielfeld.
Das Klavier hat ja so den Ruf des gut bürgerlichen Hochkulturinstruments und da bastelst du jetzt da dran rum. Hattest du auch schon mal so ganz komische negative Reaktionen darauf? Was machst denn du da eigentlich?
Natürlich. Also ich meine, im ersten Moment ist es so, dass man, wenn man zu einem Konzert kommt von mir, sieht man mich am Klavier sitzen und vielleicht manche kennen auch ein paar Stücke von mir, die sind zum Beispiel unpräpariert und haben so den klassischen schönen Klavierklang zum Träumen oder was weiß ich auch immer. Und wenn sie dann zu mir ins Konzert kommen, ist das Erste, was passiert ist, sie müssen sich eigentlich umgewöhnen an einen anderen Klang. Aber das Schöne ist eigentlich, dass wir beide durch diesen Prozess gehen. Also ich zeige ihnen eigentlich, was ich mache und das Publikum kommt quasi mit mir mit und verändert quasi die Hörgewohnheit und man hat nach 20 Minuten vielleicht, hat man das Gefühl, oh, ich höre was ganz anderes und oft nehme ich am Ende des Konzerts zum Beispiel die Präparationen raus und spiele nochmal ein Stück auf dem Klavier und dann wünschen sich viele, dass es doch wieder zurückkommt, ja, die Präparation, weil sie merken, man kann eigentlich die eigene Assoziation ist einfach viel, viel wichtiger als jetzt die Vorstellung, okay, da sitzt jemand am Klavier und man ist ja auch manchmal durchaus auch enttäuscht, wenn man jemanden an einem Instrument sieht und man kriegt genau das serviert, was man sich sowieso vorstellt, dann ist es manchmal furchtbar oder man denkt so, ach ja, schon wieder, es ist wieder die gleichen Akkorde und es klingt auch wieder gleich.
Erwartungen sind böse.
Genau. Ne? Und das Schöne daran ist eigentlich, dass ich auch selbst oft sehr überrascht bin, was an so einem Abend passiert und dass das Instrument auch immer sehr unterschiedlich ist. Also man hat mal einen großen Flügel, mal hat man einen kleinen, mal hat man ein normales Klavier. Also es ist sehr unterschiedlich.
Du sagtest selbst schon, du bist jetzt nicht der Erste, der ein Klavier präpariert. Einer der Pioniere, das ist ja John Cage. Ist es ein Vorbild für dich?
Er war kein Vorbild für mich, als ich angefangen habe, weil da war er einfach nicht in meiner Musikwelt vorhanden. Das geht bestimmt vielen Hörern von eurem Sender auch so. Die wissen vielleicht gar nicht, wer John Cage ist, weil sie vielleicht immer nur Bands hören oder vielleicht eine bestimmte Richtung von Musik. Was ich ganz toll an John Cage finde, ist eigentlich seine Musiktheorie, die er vertritt. Nämlich im weitesten Sinne hat er gesagt, dass für ihn zum Beispiel alles Musik ist. Also sogar der Verkehr auf der Straßenkreuzung oder die Geräusche in der Stadt oder halt all das, was irgendwie Geräusch ist, selbst die Stille ist für ihn eine Form von Musik. Und er hat sich ja, glaube ich, auch ein paar Tage mal eingesperrt in einen ganz ruhigen Raum, um einfach zu gucken, was ist eigentlich da, wenn er komplett abgeriegelt ist von der Außenwelt. Und ich empfinde das genauso. Also wenn ich irgendwie rausgehe, höre ich sofort also Musik oder höre Sachen, wie sie miteinander interagieren. Also hörst dann Vögel, dann hörst du da Leute sprechen, dann kommt ein Auto vorbei, dann macht es tat, 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 dann kommt wieder irgendwas anderes, was ein Geräusch macht. Mhm. Insofern würde ich meine Musik auch eigentlich so bezeichnen wie eine Reise mit einem offenen Fenster. Also sitzt eigentlich im Highspeed-Zug, hast das Fenster auf und es ändert sich die ganze Zeit irgendwie die Umgebung. Die wird aber nicht weggeblendet, also wie bei der normalen Musik heutzutage wird ja sehr vieles sehr, sehr sauber und ganz clean und rein aufgenommen. So bin ich halt ein sehr großer Freund von Nebengeräuschen, also von Sachen, die, weiß ich nicht, wenn ich eine Geige aufnehme, mag ich total gerne, wenn ich den Bogen höre. Also wenn ich fast die Haare des Bogens mehr höre als den Ton. Ja, und das mag ich sehr gerne.
Heute Abend spielst du im Schauspiel Leipzig zusammen mit einer Cellistin und Percussionisten von der Band Mam, der isländischen Band Mam. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, ihr wisst jetzt noch nicht ganz genau, so was ihr spielt. Da kommen wir aber mal wieder zum Thema Erwartungen. Hast du vielleicht trotzdem so gewisse Erwartungen, wie ihr heute Abend zusammen funktionieren werdet?
Ja, ich weiß natürlich, wir kennen uns super gut. Mit Samuli habe ich schon unglaublich viele Konzerte zusammengespielt und er ist ein wahnsinnig toller Musiker und er präpariert ja das Schlagzeug auch und es kommen dabei eigentlich sehr, sehr, also wir hatten zum Beispiel zusammen die Gelegenheit, letztes Jahr das letzte Mal im Vorprogramm von Sigur Rós zu spielen in Helsinki, da haben wir für die eröffnet und ist super, dass man eigentlich vor 6000 Leuten spielen kann und man kann quasi mit zwei Instrumenten die Leute begeistern, aber man kann zum Beispiel auch in einem ganz kleinen Club für Leute spielen und es kriegt eine andere Qualität. Also man kann sich darauf einstellen. Man kann halt merken, wie klingt der Raum, jetzt kann ich ganz andere Dinge machen. Während in einem Stadion oder in einer großen Konzerthalle, da macht man einmal Pong und dann macht das Pong, ne? Und dann wird das aber mal riesig. Und das ist das Tolle. Und die Hildur Gudnatudir, die Cellistin, sie spielt heute Abend ein eigenes Programm. Sie hat auch eine eigene Platte, eine ganz tolle Platte auf dem Label Touch in England, in London rausgebracht. Und sie spielt eigentlich ein Soloset. Und wir haben vorhin besprochen, dass wir ein paar Stücke zusammenspielen, die wir jetzt beim Soundcheck setzen wir uns so ein bisschen zusammen und überlegen, in welche Richtung das geht. Und da sind wir eigentlich sehr, das haben wir schon so oft gemacht und ohne dass es sich wiederholt. Wir wissen einfach, es gibt einen Weg, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Und dazwischen ist ganz viel Raum für Experimentieren.
Vielen lieben Dank, Hauschka war zu Gast im Detektor FM Studio. Schön, dass du da warst und wir Gerne. Wünschen dir natürlich ganz viel Spaß heute Abend. Danke. Und noch einen kleinen Vorgeschmack, falls sich jemand doch noch entschließen sollte, ins Schauspiel Leipzig zu gehen. Hier ist Akdam, ebenfalls vom Album A Bornnet City, Hauschka.